ARD.
Das kleine Tintenfass steht in Reichweite. Karl Orff taucht die Feder ein und pinselt fein säuberlich die ersten Noten auf das große Partiturblatt. Von oben nach unten. Auf 36 Zeilen notiert er den ersten gemeinsamen Klang von Chor und Orchester. Ein Startschuss. Damit wird das große Rad in Bewegung gesetzt. Das Rad der Fortuna, der Glücksgöttin, die auch das Leben des nun 40-jährigen Münchners verändern wird. Die locker im Mundwinkel hängende Pfeife ist verloschen, denn Karl Orff ist im Schaffensrausch. Seine randlose, runde Brille ist ein wenig auf dem schmalen Nasenrücken nach unten gerutscht, denn der Komponist mit dem markant schmalen Gesicht und der durch zurückgekämmtes Haar hohen Stirn, er donnert mit aller Kraft in die Tasten seines Flügels, was wir später als Startrampe eines Werks wahrnehmen, das sich zum meist aufgeführten Chorwerk aller Zeiten entwickelt. Karl Orff fallen die Carmina Burana in die Hände. Zu dieser Zeit kennt kaum jemand diese Sammlung von Texten und Liedern aus dem Mittelalter. Im Kloster Benediktbeuren hatten Mönche im 12. und 13. Jahrhundert auf über 100 Pergamentseiten erotische, derbe, Liebes-, Trink- und Spottlieder zusammengetragen. Ein Kompendium an frivoler Lebensfreude. Heute wird man sagen, Porno für die Sinne. Im Giftschrank des Klosters unter Verschluss gehalten. Dann ein Schicksalsjahr für das Kloster Benediktbeuren, 1803. Der bayerische Staat greift auf die Kirchengüter zu, bringt sie in seinen Besitz. So auch den Schlüssel zum Giftschrank der frivolen Lebensfreuden. Die Lieder, die Carmina von Benediktbeuren, Burana, also die Carmina Burana, werden im Druck veröffentlicht. Karl Orff entdeckt sie in der Bibliothek und findet sie köstlich. Die derben, archaischen Texte auf Latein passen zu seiner Klangsprache. Einfach, direkt, archaisch, mit viel Schlagwerk. Daraus kann er etwas schaffen, was direkt ins Blut geht. Die Carmina Burana, sie erzählen vom Leben schlechthin. Das Glücksrad dreht sich. Die Glücksgöttin sitzt in der Mitte und lenkt die Geschicke des Menschen. Wer oben aufsitzt, darf sich sicher sein, bald wird er den Boden touchieren. Denn das Rad dreht sich unerbittlich und wirft nach unten, was sich oben wähnt, spült im selben Moment nach oben, was unten verharrt. Karl Orff, der schon in den 1920er Jahren mit seinem Konzept der Orffschen Instrumente viel Schlagwerk für Kinder in Münchner Grundschulen gekarrt hat, er blättert in der Sammlung, findet auf der Titelseite der Carmina Burana Ausgabe jenes Glücksrad abgebildet und spürt, dass hier ein Stoff vor ihm liegt, der alles verändern kann. Er arbeitet fieberhaft. Seite um Seite entsteht, das Tintenfass leert sich immer wieder. Die Feder malt perfekte Noten, Hälse, Textzeilen auf die Partitur. Zwischendurch muss der Münchner anderen Verpflichtungen nachgehen. Daher dauert es von der ersten Note in der Karwoche 1934 bis zum letzten Akkord der Reinschrift über 2 Jahre. Im August 1936 ist das Meisterwerk fertig. Die Nazis verunglimpfen die Carmina Burana zunächst nach der Uraufführung in Frankfurt. Aber auch sie können das Werk nicht aufhalten. Niemand kann das. Die ganze Welt versteht es. Musik Karl Orff schreibt an seinen Verleger, Sie können alles, was Sie vorher von mir gedruckt haben, einstampfen oder vernichten. Mit den Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke. Alles davor war kindliche Einfalt oder jugendliche Stürmerei. Ja, er schreibt etwas für die ganze Welt. Die lateinische Sprache ist in dem Moment der Schlüssel. Wie kannst du nur so etwas machen? Fragen ratlose Freunde. Eine tote Sprache nehmen. Und Orff weiß, die tote Sprache ist die lebendigste, denn sie verändert sich nicht mehr. Sie steckt voller Wahrheiten. Ausgerechnet die Sprache, die als tot gilt, wird auf der ganzen Welt verstanden. Und Orff erlebt, dass der Geist hinter den Worten lebendig wird. Welch eine Erfahrung! Fortuna, die Glücksgöttin, das versteht jeder. Luna, der Mond, der sich im Laufe eines Monats verändert, wie das Glück, das wechselt. Mal strahlend, mal abgetaucht im Schatten des Universums. Auch das versteht jeder. Orff sagt, darin liegt ein geistiges Band, eine Kommunikation der Menschen. Das ist mein Ziel, das will ich mit den Carmina Burana erreichen. Der Text ist ihm wichtig. Das ist die Grundlage seiner Inspiration. In fast all seinen Werken. Ton, Wort und Gebärde. Das ist seine Ausdruckswelt. Und er möchte eigentlich gar nicht, dass die Carmina Burana rein konzertant aufgeführt werden, so wie es heute üblich ist. Der Untertitel lautet Atque Imaginibus Magitis, also mit magischen Bildern. Das ist seine Konzeption. Der beeindruckende mittelalterliche Text steht für ihn absolut im Mittelpunkt. O Fortuna! Allein dieser Ruf an die Glücksgöttin. Die Worte werden Musik und durch szenische Darstellung soll sie auch noch Bild werden. Das ist Orffs Dreigestirn. Musik, Wort und Bühnentanz. Die Carmina Burana sind das wohl populärste Klassik-Vokalwerk überhaupt. Eine Stunde voller Überraschungen. Vom gigantischen Anfangschor über duftige Frauenchor-Episoden im Frühling. Derbe Männergesänge in der Schenke, sowohl solistisch als auch als ganzes Haudegengelage. Und dann verfolgen wir das Schicksal eines schönen Schwans, der angesichts des Kochs, der ihn in den heißen Ofen schiebt, in quietschende Angstschreie verfällt. Im verführerischen Liebeshof, dem Cour d'Amour, zieht Karl Orff köstliche Register an Liebesreigen auf kürzestem Raum. Knabenchor, Sopran, Baritonchor, dann gelingt ihm mit Intrutina einer der betörendsten Liebesgesänge überhaupt. Um schließlich im Dulcissimi den Höhepunkt in jeder Beziehung zu erreichen. Sie gibt sich ihm hin auf dem höchsten gesungenen Ton des ganzen Werks. Und am Schluss wendet sich die gesamte Szenerie wieder der Glücksgöttin zu. Das Glücksrad dreht sich wieder für eine neue Generation, ein neues Jahr, ein neues Jahrhundert. Welch eine Dramaturgie, ein Klangkosmos, den es in verschiedenen Fassungen gibt. Für Chor, Solisten, Schlagwerk und zwei Klaviere. Eine oft zu hörende, weil nicht so kostspielige Fassung. Und dann natürlich die opulente Orchesterfassung, die uns eine riesige Farbpalette bietet. Zum folgenden Vergleich stelle ich nun, damit es nicht allzu verwirrend wird, vier der bekannten Chöre aus dem Werk in vier unterschiedlichen Aufnahmen nebeneinander. Alle haben dieselben Noten auf dem Pult. Aber wie das rüberkommt, das ist klar.
Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
Diesen Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Die Nummer 1, der berühmte Einstieg in das Werk, der Anruf der Glücksgöttin, O Fortuna. Glücksgöttin, wie der Mond bist du veränderlich, semper crescis, ständig zunehmend, aut decrescis oder abnehmend. Zunächst eine Aufnahme, die 1980 aufgrund ihres High-Fidelity-Klangs für Furore sorgt. Der amerikanische Dirigent Robert Shaw mit Atlanta Symphony Chorus and Orchestra. Über unerbittlichen Schicksalsschlägen in der Pauke wird der Glücksgöttin gehuldigt. Dann setzt sich das geheimnisvolle Glücksrad in Bewegung. Genial gemacht von Carl Orff. Die Nummer 2, der estnische Dirigent Christian Järvi, 2012 mit MDR Rundfunkchor Leipzig und MDR Symphonieorchester. Ihm gelingt ein explosionsartiger erster Schlag im Orchester, dann überrascht er damit, dass er den Ausruf O Fortuna in die Länge zieht. Das erhöht die Dramatik, das ist Interpretation. Und dann setzt er das Glücksrad in hektische Bewegung, es dreht sich schneller, als dem ein oder anderen Schicksal lieb ist. Und jetzt die Nummer 3, die älteste der ausgewählten Aufnahmen. Da kann ich nur sagen, Achtung anschnallen. Denn was der Spanier Rafael Frühbeck de Burgos 1965 mit New Philharmonia Chorus and Orchestra in Vinylrillen presst, macht Gänsehaut. So gewaltig steht der riesige Chor vor uns. Und dann wird das Rad der Fortuna angeschoben von den Menschen, die wie Sklaven die quälende Last des Schicksals tragen. Nun die vierte Aufnahme. Jos van Immerseel und sein Orchester Anima Aeterna, das mit größter Akribie die Instrumente von 1935, der Entstehungszeit der Carmina Burana, zusammenträgt. Hinzu kommt das kleine, aber stimmlich klangkräftige belgische Collegium Vocale Gent, das vor allem für seine herausragenden Bach-Aufnahmen mit Philipp Herwege bekannt ist. Immerseel gestaltet die Ausrufe O Fortuna, Velut Luna tatsächlich wie Ausrufezeichen. Das Tempo angezogen, der Ausruf akzentuiert, nicht lange gehalten und dann läuft das Rad. Präzise, unerbittlich, allein schon die schneidende Wortartikulation des Chors hinterlässt Spuren im heißen Sand. Thank you. Nach dem berühmten Eingangschor nun der Traum vom Glück. Ein weiterer Chor, diesmal in mittelhochdeutscher Sprache. Wäre die Welt alle min, wäre die Welt ganz mein, dann wollte ich darauf verzichten, wenn die Königin von England in meinen Armen läge. Hey! Orff lässt hier die Fanfaren des Königshofs schmettern. Unsere Nummer 1, Robert Shaw und Atlanta Symphony Chorus and Orchestra, sie umarmen die ganze Welt. Strahlendes Glück, die Kraft kommt aus der Einstimmigkeit des gesamten Chores. Wie klingt es bei Nummer 2, Christian Järvi, mit den MDR-Klangkörpern? Die stürmen los in lauter Euphorie, aber der Traum von der Königin von England, da bremst Christian Järvi das Tempo aus, da wird's ganz hymnisch, dieser Traum wird ausgekostet. Und Nummer 3 in der 1965er Aufnahme. Raphael Frühbeck de Burgos mit New Philharmonia Chorus and Orchestra. Da platzt der Stolz aus allen Nähten. Nicht nur die Königin von England liegt hier in den Armen, sondern ein ganzes Königreich mit all seinen fetten Goldsäcken. Bei Jos van Immerseel und Anima Eterna, der vierten Aufnahme, kommt die Glücksvision etwas schlanker daher. Aber auch hier rumst es gehörig bei der Vorstellung, das gesamte englische Imperium zu besitzen. Jetzt ein weiterer Höhepunkt der Carmina Burana. Nicht nur die Männer eines jeden Carmina-Ensembles freuen sich immer auf diesen Moment, sondern auch das Publikum. Wir sind in der Taberna. Dort geht's rund. Gelage, Wollust, Derbheiten, alles dabei. Nur ein paar kurze Zeilen aus dem längsten Text, den Karl Orff da vertont hat. In taberna quando sumus. Wenn wir in der Schenke sind, fragen wir nicht nach irdischer Vergänglichkeit. Und dann wird angestoßen auf die Gefangenen, die Lebenden, die losen Schwestern, die Strauchdiebe, die Klosterbrüder, Raufbolde, den Pfaffen, die Magd und so weiter. So geht Mittelalter und das ist Orff genialissimo. Nummer 1, die Männer in der 1980er Robert Shaw Aufnahme. Sie haben alle Facetten drauf. Von derb über geheimnisvoll bis aufbrausend. Bei Nummer 2, der Christian Järvi-Aufnahme, pumpen die Kneipengenossen das Bier durch die Adern. Jetzt die Nummer 3, Raphael Frühbeck de Burgos, 1965. Starke Akzente. Das ist wie ein Ritt auf des Barhockers Schneide. Auch diese Trinkbrüder sind derb drauf. Dann haben wir noch die 4. Jos van Immerseels Anima Eterna mit den Männerstimmen des belgischen Collegium Vocale Gent. Da ist schon von Anfang an viel Dampf unter dem Kessel und das tief grummelnde Kontrafagott wirkt wie zähflüssiger Klebstoff im Hirn der Trinkkameraden. Zum Schluss, quasi als Erinnerung an die unterschiedlichen Aufnahmen, noch die finalen Takte der Carmina Burana, wo sich das Rad der Fortuna wieder dreht und mit schicksalhafter Macht der oben Sitzende vom Thron gestürzt wird. Hier wirft Karl Orff alles in die Waagschale, was die Besetzung hergibt. Nochmal die Nummer 1, Robert Shaw und Atlanta Symphony Chorus and Orchestra. Jetzt die Nummer 2, Christian Järvi mit MDR Rundfunkchor Leipzig und MDR Symphonieorchester. Das Rad dreht sich in schwindelerregendem Tempo. Nichts hält es mehr auf. Alles Schicksal ist besiegelt und jagt ungebremst auf das Ende zu. Dann die 3, Raphael Frühbeck de Burgos mit New Philharmonia Chorus and Orchestra. Dieses Schicksalrad ist und bleibt im langsamsten Tempo aller Aufnahmen unerbittlich. An allen Ecken und Enden explodieren die Schicksalsmomente. Die Erde, auf der Fortuna, die Schicksalsgöttin, das Rad von den Menschensklaven anschieben lässt, diese Erde hat Höllencharakter. Der Schluss gerät zum Inferno. Yeah. Und noch das Originalinstrumente-Ensemble Jos van Immerseel mit Anima Eterna und Collegium Vocale Gent. Unsere Nummer 4, das Rad der Fortuna dreht sich mit metallener Kraft. Die Schmiedehämmer arbeiten, die Menschen hängen am Tropf des Schicksals und gehen darin unter. Vier Aufnahmen und vier Chorausschnitte aus den Carmina Burana von Karl Orff. Schön, dass ihr Interpretationssache, den Musikpodcast von SR Kultur, verfolgt. In der ARD Audiothek gibt's noch viele weitere Folgen, wie etwa Running Up That Hill, Yesterday, Nothing Compares to You oder auch Beethovens Fünfte oder Spiel mir das Lied vom Tod von Ennio Morricone. Und falls ihr eine Anregung habt, was ich hier an dieser Stelle unbedingt mal in den Vergleich nehmen könnte, schreibt gerne an interpretationssache@sr.de. Und jetzt noch eine Frage. Ohne Musik geht bei euch gar nichts und es spielt auch keine Rolle, ob es Klaviermusik, Oper, Jazz oder Rock ist? Dann habe ich hier noch einen super Hörtipp für euch. Simon Höfle geht es nämlich genauso. Er ist einer der besten Trompeter seiner Generation und alle zwei Wochen trifft er sich mit jungen, spannenden Musikerinnen und Musikern im WDR-Podcast Classic Crush. Um Klassik geht es bei Simon und seinen Gästen genauso wie um Lieblingsplaylists und alles, was sie sonst noch bewegt. Was kann man für die eigene mentale Gesundheit tun? Wie geht man mit Macht um, wenn man plötzlich der jüngste Generalmusikdirektor Deutschlands ist? Und wie schafft man es, das zu tun, was man liebt? Classic Crush, dein Match mit klassischer Musik, erscheint alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt einfach dem Link in den Shownotes. So, zum Schluss nochmal zu den Carmina Burana. Natürlich kann man das Werk nicht ganz spielen, das ist viel zu lang. Aber ich lasse nochmal das finale Rad der Fortuna drehen. Und zwar in der 60 Jahre alten Aufnahme von Raphael Frühbeck de Burgos. Mich hat hier der brillant klare Klang und vor allem die durchwegs echt überwältigende Klangpower begeistert. Dass 1965, als Stereoaufnahmen gerade mal in den Kinderschuhen gesteckt haben, so etwas entstanden ist, das ist absolut bemerkenswert.
Yes.
Interpretationssache ist ein Podcast von SR Kultur.